Horchamoin, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Matthias, so beginnt unser Podcast Horchamoin normalerweise. Matthias Obert, der Langurlaubende, ist wieder im Haus, aber trotzdem ist er heute nicht im Podcaststudio, weil wir zu zweit die Corona-Abstände genau einhalten wollen. Mein Gast ist ein ganz hochrangiger. Ich begrüße ganz herzlich den Staatsintendanten, den Verantwortlichen fürs Schauspiel, für die Oper, fürs Ballett, für alles, was in Nürnberg am Staatstheater über die Bühne geht, Jens Daniel Herzog. Herzlich willkommen.
Ja, freue mich sehr, hier zu sein.
Premiere beim Podcast bei uns.
Ja.
Und wir plaudern heute naheliegenderweise über eine ganz besondere Saison, die im Staatstheater beginnt, die unter Corona-Vorzeichen steht. Ist ein bisschen so wie in den Fußballarenen. Lange Zeit unklar, wann die Zuschauer zurückkommen dürfen. Jetzt ist es klar, wie viele und in welcher Reihenfolge sie Platz nehmen dürfen. Und der Staatsintendant wird uns heute ein bisschen erzählen, wie das am Opernhaus und im Schauspielhaus und in den Kammerspielen passieren wird. Es gibt, wir haben das gerade hier vor uns liegen, ein sage und schreibe 58-seitiges Heft, die Gesamtbesucherkonzeption, ich lese es gerade, für die Spielzeit 2020-21. Ganz schön kompliziert, Herr Herzog.
Also ich muss eher sagen, wenn ich das abends dann mal in Ruhe lese, hat das einen enorm beruhigenden Effekt auf mich, weil bei aller Unsicherheit, der wir auch uns entgegensehen, ist es natürlich schön, dass wir uns gut vorbereitet haben.
Ja, das glaube ich, ja. Aber gut vorbereitet heißt für mich als Besucher, ich komme ja fast nie rein dann.
Wieso?
Ja, weil so viel Sicherheitsabstand ist zu dem Nächsten, dass keiner reinpasst. Wie viele Leute passen denn rein in ihre Häuser?
Also bei uns geht's, also im Moment gibt's ja noch die sogenannte Obergrenze. Das genau. Sind 200 Leute in geschlossenen Räumen. Ich denke, dass diese Obergrenze, so eine starre Obergrenze hat, in dem Sinne eigentlich gar keinen großen Sinn, sondern wichtiger sind eigentlich, und das sind unsere Kernparameter, über die wir nachdenken und über die entwickeln wir unsere Konzeption. Und das ist dieser Abstand von 1,50 Meter. Mhm. Und 1,50 Meter bedeutet bei unserer Kubatur, bei der Größe unseres Raumes, bedeutet 200 Zuschauer. Mhm. Also etwas, ungefähr ein Fünftel der normalen Kapazität des normalen des Zuschauerraums. Und das Gleiche gilt für Schauspielhaus und wie für die Kammerspiele. Dass wir jetzt gerade mittlerweile an der Bayerischen Staatsoper die Möglichkeit haben, 500 genau. Besucher zu empfangen, das ist eben abhängig vom Raum. Wir haben uns Anfang August alle Staatsintendanten in Bayern mit Markus Söder getroffen und da war genau das Thema. Das kann ja nicht sein, dass es einfach eine reine Obergrenze geben kann, sondern wir müssen es abhängig von den Kubaturen machen, des Raumes, wie sind die Luftvolumina in diesem Raum, was ist dort möglich, dass eben die Abstands- und Hygienemaßregeln eingehalten werden können. Und ich denke mal, dass wir dann, jetzt ist das September, die Bayerische Staatsoper hat ein bisschen früher angefangen, dass wir im Oktober dann auch in der Meistersingerhalle, auch im Gasteig in München, diese Erweiterung dieser Obergrenze sehen werden, aber nicht im Staatstheater.
Mhm. Das heißt, es wird eine Spielzeit, solange zumindest diese Corona-Regeln gehen, gelten unter ganz besonderen Voraussetzungen. Wie ist denn so die Stimmung im Ensemble? Es war ja ein ziemlich harter Lockdown, der stattgefunden hat im März. Für die Schauspieler wahrscheinlich ganz, ganz schlimm, wie für all die Künstler. Wir hatten hier viele im Podcast auch schon zu Gast, die so geschildert haben, dass jenseits von dem Geld, das jetzt den Staatsschauspielern vielleicht gar nicht so fehlt, aber vor allem der Applaus und der Kontakt zum Publikum nicht vorhanden war. Wie ist momentan innerhalb der Truppe die Stimmung?
Also im Moment gibt es einfach eine ganz, ganz große Vorfreude, weil wir endlich wieder das tun können, wozu wir da sind, nämlich vor Publikum, mit Publikum zu spielen, auch wenn es noch nicht das volle Erlebnis ist. Mhm. Ich als Intendant muss da auch immer ein bisschen auf die Bremse drücken und kann nicht einfach in reine Euphorie oder auch in die reine Forderung, wir müssen endlich wieder vor Publikum spielen. Ich habe mir gerade meine Notizen und meine ersten verschriftlichten Dinge von Mitte März angeguckt und eigentlich ist alles das eingetreten, was wir uns damals auch vorgenommen haben. Es wird eine Sache auf lange Sicht geben. Das Theater ist ein Medium der Verdichtung, das heißt im ideellen Sinne, dort werden Menschenschicksale auf die Dauer eines Abends verdichtet, aber auch im ganz konkreten Sinne. Menschen stoßen mit voller Energie aufeinander. Mhm. Im Orchester graben, vermischen sich die Instrumente zu einem gemeinsamen Klang und natürlich hat das Publikum ein gemeinsames, kollektives Erlebnis, ein großer Konzentrationsraum. Mit vielen Menschen können sie sich einer Geschichte verfolgen. Und das wird natürlich in Pandemiezeiten nicht möglich sein. Mhm. Das heißt, wir gehen deshalb eine Wegstrecke, wo wir Schritt für Schritt uns eben weiter öffnen. Wir hatten den Lockdown am 11. März. Mhm. Dort sind wir dann sozusagen auf unsere digitale Plattform umgezogen, haben dort unglaublich viele kreative Potenziale heben können. Ich sage nochmal das Expeditionskonzert. Ich erwähne, mache da gerne Werbung für die NN. Mhm. Mit dem Shutdown, Open Shutdown, unser Talkshow-Format. Genau. Und haben sich unsere Künstlerinnen und Künstler unglaublich kreativ gezeigt. Man kann fast sagen, ein Krisengewinnler im positiven Sinne ist unsere digitale Plattform, unsere Website, die wir 18 Monate aufgebaut haben, dass wir dort eben auch passgenaue künstlerische Inhalte digital zeigen können. Bedeutet aber nicht, dass es natürlich das wirkliche Kernerlebnis Theater ersetzen kann. Und das Kernerlebnis ist das Live-Erlebnis, mit vielen Menschen einfach gemeinsam Kunst und Musik erleben zu können. Jetzt gehen wir Schritt für Schritt weiter. Danach haben wir erstmal wieder das Probieren begonnen. Wir haben wieder neue Spielpläne entwickelt. Wir mussten auch wirklich Luft holen. Dann haben wir einen Sommerspielplan gemacht, einen wirklich ausgiebigen Sommerspielplan. Und haben uns
Audio-Walks zum Beispiel.
Mit Audio-Walks.
Audio-Walk, Franz Kafka-Stück, war mein erster, ein sehr spannendes Erlebnis mit Kopfhörer durch die Nürnberger Innen- und Altstadt zur Burg hoch zu
wandern. Und diese Outside-the-Box, sage ich mal, Unternehmung, auch die Philharmoniker, Staatsphilharmonie hat dann auch mit unseren Sängern, haben wir Wandlungskonzerte gemacht, also quasi durch die Abstände gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ganz andere Hörerlebnisse zu kreieren, die mit Ferne, mit Antworten von Instrumenten über mehrere Balkone oder wie auch immer. Natürlich sind unsere Musikerinnen und Musiker auch in die Seniorenheime, in die Hinterhöfe gegangen und. Also es war schon eine kreative Explosion, weil wir uns da, sage ich mal, nicht frustrieren haben lassen durch diese Pandemie.
Bleiben wir bei dieser Verdichtung. Sie haben das angesprochen. Ja. Theater ist nichts anderes als eine Verdichtung. Machen wir es im ganz konkreten Sinn. Beispielsweise die Staatsphilharmonie. Die verdichtet sich ganz besonders auf kleinen Raum, wenn die Musiker alle da sind. Also wie ist es denn da mit den Corona-Regeln überhaupt möglich? Sie selbst haben Regie bei der ersten Oper, die Anfang Oktober, glaube ich, Premiere hat. Mhm. Orfeo, über die Stückauswahl können wir auch noch sprechen. Aber wie ist es denn mit den Musikern möglich, die ja unter besonderen Schutzvorkehrungen stehen müssen?
Also erstmal ist die Stückauswahl natürlich wichtig und entscheidend. Und wir haben uns gerade für die Eröffnung, auch fürs zweite Stück, für die sogenannte alte Musik entschieden. Das heißt, das sind
kleinere Besetzungen.
Das sind kleinere Besetzungen, die wir wiederum sehr auseinanderziehen können. Also wir haben eine Orchesterbesetzung gehabt, wir haben Orgraben, wir haben noch quasi einen weiteren Tunnel, wo alte auf moderne Instrumente reagieren. Wir haben die Logen besetzt und wir spielen auf der Szene hinter der Szene. Mhm. Und dieses ganz eigene und besondere Raumerlebnis und Hörerlebnis, das kannst du natürlich ausprobieren, wenn du erstmal, also man versucht ja quasi Widerstände produktiv zu machen. Mhm. Also wenn wir was nicht dürfen, kannst du frustriert sein, dann kannst du auch ein bisschen heulen und sagen, es muss doch irgendwie alles anders sein, aber es hilft ja nichts. Ne? Man muss damit kreativ umgehen und auch mit einer gewissen Lust an diese Sache gehen. So haben wir alle Abstände und Sonderverhaltensmaßnahmen. Wie geht's mit den Bläsern? Wie kriegen sie, sag ich mal, in Anführungszeichen die Spucke aus dem Instrument nicht mehr durch Blasen, sondern eben anders ablassen in den Ventilen und wo werden die hingetan und. Also da gibt es, wie gesagt, deshalb 58 Seiten, ein Maßnahmenkatalog für jedes Gewerk, für jede Räumlichkeit im Staatstheater. Wie gesagt, da haben wir uns gut vorbereitet. Aber am wichtigsten ist für uns, dass wir nicht einfach irgendwelche Werke spielen aus der langen Tradition des Musiktheaters und das irgendwie ausdünnen und quasi dann zu einem letztendlich deprimierenden Hör- und Musikerlebnis zu machen, sondern dass wir uns Gegenstände suchen, die so gedacht waren. Also alte Musik, Kammermusik, Dinge, die so ein bisschen abseits vom normalen Repertoire liegen. Und das und macht uns natürlich Spaß und ich denke, damit kann das Publikum mit uns ganz tolle Entdeckungen machen.
Und es sind aber auch Dinge, die durchaus inhaltlich Bezug auf die Pandemie nehmen. Ich denke jetzt ans Erdbeben von Chile, das ist ja ein Stück, in dem es auch um eine Katastrophe geht und was die eben macht mit den Menschen? Also war das bei der Auswahl, die jetzt für diese Spielzeit anstand, ein Oberthema? Die ist ja eigentlich schon fast vor Corona am Laufen gewesen oder ist das alles nochmal über den Haufen geworfen worden?
Das ist ein komplett neuer Spielplan. Der ist entstanden im April, Mai. Der ersetzt quasi den eigentlichen Spielplan. Der eigentliche Spielplan wird, sag mal, weiterhin in den Werkstätten vorbereitet. Also die Bühnenbilder werden gebaut und dann wieder probiert, wenn es unter Nicht-Corona-Bedingungen wieder möglich ist. Und für uns war das oberste Gebot, wir sind ein Haus der Künstlerinnen und Künstler. Alle Spartenleiter sind entweder regieführend oder unsere Generalmusikdirektoren. Das heißt, man kann von den Spartenleitern fordern, geht künstlerisch mit dieser Geschichte um. Weil Theater ist ja nicht nur einfach Unterhaltung und spielt's halt, wie es in manchen Medien zu hören war, macht's halt irgendwas. Also da ist unser eigenes Bewusstsein schon, wir wollen Qualität bieten. Das heißt, wir wollen das weitermachen, was wir sind, nämlich auf eine Gesellschaft reagieren, die um uns herum ist. Und die ist nun mal durch und durch diese Pandemie bestimmt. Und deshalb war es für uns ganz wichtig, dass in jeder Sparte, im Schauspiel, in der Oper, im Ballett, mit Peter und der Wolf und Goyo Montero über das Phänomen Angst, Erdbeben vom Chile ist eins der besten Antworten, weil es eine ganz große Urkatastrophe in der europäischen Aufklärung war, nämlich ein riesiges Erdbeben, eben das von Lissabon von 1776. Und was tut diese Katastrophensituation mit den Menschen, kann das untersuchen. Und der Orfeo, denke ich mal, ist die allerbeste Antwort und für uns wie eine Art Befreiung gewesen, nämlich die Ohnmacht, die wir alle empfunden haben, ist, wir haben eine Krise, wir haben einen gesellschaftlichen Umbruch und wir können als Künstlerinnen und Künstler nicht darauf reagieren. Und der Orfeo ist witzigerweise die Antwort auf diese Krise und es ist das erste relevante Musiktheaterstück in der gesamten Geschichte der Oper. Das heißt, wir antworten eigentlich mit dem frühesten ersten Stück der Oper auf eine heutige Situation. Es geht um Verlusterfahrung, es geht um eine Welt in Lebenslust, Lebensgier, in Konsumfreude, das von einer Sekunde dort durch den Tod der Euridice in einer Sekunde komplett dystopisch wird, dunkel, grau, eine Fahrt der Unterwelt und es gibt sogar eine zweite Infektionswelle, nämlich wir haben das Social Distancing in der Oper, das heißt der sogenannte Blickkontakt. Wer das weiß, also wenn Orfeo darf die Euridice aus dem Tod zurückholen, aber er darf sie nicht anblicken und er blickt sie an und dann stirbt sie ein zweites Mal.
Sehr passender Stoff. Wir sind gespannt, was da auf die Bühne gebracht wird. Gehen wir mal ganz kurz auf die Schauspielerinnen, auf die Sänger ein, auf das Ensemble, das ja auf dieser Bühne steht. Jetzt habe ich gesehen, gelesen, gehört, dass es ein Stück gibt in Nürnberg, wo dann tatsächlich auch Masken getragen werden, ganz bewusst. Ist ansonsten ja nicht üblich. Es wird ja auch Stücke ohne Masken geben. Also wie ist es denn mit der Gefahr, in so einem Ensemble einen Corona-Fall, ich sage jetzt mal, sich einzuschleppen? Ich denke jetzt an die Fußballer, die werden wöchentlich im Rhythmus getestet, die Profikicker. Also welche Vorsorgemaßnahmen trifft man in so einem Ensemble, um ja sozusagen das Teufelszeug Corona außen vor zu halten? Das wäre ja das Schlimmste, was jetzt passieren kann. Ein Corona-Fall in der Endphase der Proben, der wird ja dann alles wieder zunichte machen.
Genau. Also das ist nämlich auch die richtige Frage. Es ist nicht die Frage, wie viele Leute dürfen wieder in den Zuschauerraum gehen, sondern unser oberste Anstrengung wird es sein, einen kontinuierlichen Spielplan auf die Beine zu stellen. Nämlich, wir hatten jetzt das Beispiel in Salzburger Festspielen, da hat es funktioniert. Warum hat es so gut funktioniert? Es sind Festivals eine Situation, das heißt, dort können sich Teams quasi zu einer Gruppe bilden. Die testen sich dann dreimal in der Woche und gehen ansonsten in Quarantäne, weil sie sind nicht bei ihren Familien, sie sind weit weg von zu Hause und sie sind nur in einer Produktion sozusagen engagiert. Wir sind ein Staatstheater in der Metropolregion, das heißt, wir sind im Austausch mit der Stadtgesellschaft. Unsere Kinder gehen zur Schule. Ich kann meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das sind 600 an der Zahl, nicht verbieten, ihre Kinder zu sehen. Genau. Das heißt, natürlich sind wir in einer fragilen, unsicheren Situation und wie vermeiden wir es, dass eben ein positiver Fall letztendlich dazu führt, dass eine ganze Serie von Vorstellungen ausfällt. Aus dem Grund haben wir eine Kooperation geschlossen mit der Knopfschen Kinderklinik. In einem wirklich sehr, sehr schönen Zusammenarbeiten, kooperieren mit Professor Michael Schroth, der uns da sehr an der Seite steht, entwickeln wir ein System, nehmen wir es mal, der bevorzugten oder beschleunigten Testung. Das heißt, ganz simpel, ein Sänger muss abends auftreten, am Abend vorher hat er die bekannten Symptome, also Husten, Fieber oder Halskratzen, was auch immer, womit er sich aber mit seiner Technik normalerweise durch eine Vorstellung retten könnte. Mhm. Ja? Dann sollte er bis abends diese Testung machen, dann haben wir morgens früh das Ergebnis.
Okay.
Wenn es morgens früh ist, haben wir es gegen 17 Uhr. Mhm. Wir haben natürlich auch ein Double-System, also das heißt, jede Rolle ist doppelt besetzt. Aber wichtig ist ja erstmal, um einen Nachweis, einen negativen Befund zu bekommen. Früher mussten wir da 3-4 Tage warten und das hat uns immer im Arbeiten lahmgelegt. Im positiven Befund, da muss man dann intensiv in die Beratung gehen und so weiter. Ist das jetzt ein K1 oder ein K2-Fall? Mhm. Sind die Leute, die auf der Bühne sind, weil auf der Szene und in den Proben versuchen wir alle Schutzmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Wir haben den 1,50 Abstand. Wir probieren im Moment mit Masken. Wir werden auf der Szene, außer in der genannten Produktion, erste Staffel, werden wir nicht mit den Masken arbeiten, aber eben unter dem, was wir künstlerisch damit machen.
Das heißt, die Umarmung, die ja im ein oder anderen Stück sozusagen inkludiert ist, die wird es dann nicht geben?
Genau. Also in der Tat, davor habe ich immer am meisten Angst, dass wir sozusagen wieder ins Zeitalter der alten Oper kommen, wo die Leute da standen, singen und abgehen und überhaupt keine Interaktion oder überhaupt keine Geschichte erzählen, die die Leute mitreißen kann. Natürlich müssen wir mit anderen Mitteln und Übersetzung arbeiten, wie erzählt man einen Kuss bei Auffassung Eurydike? Wie erzählt man den Verlust eines Menschen, ohne dass du ihn vorher umarmt hast. Wir haben dazu eine sehr avancierte, denke ich mal, Videoästhetik entwickelt, wo wir Dinge auf dem Video quasi als Wundvorstellung der Figuren zeigen können und dort sind Berührung oder Nähe wieder möglich. Auf der Szene, wie gesagt, nicht.
Wird spannend. Und wir haben ja dann einen Intendanten, wenn ein Sänger wirklich kurzfristig ausfällt, der auch einspringen kann. Die Vorbereitung diesbezüglich auch am Laufen? Dürfen wir mit Jens Daniel Herzog auf der Bühne rechnen?
Nein, diesmal haben wir ein wirklich so ausgefeiltes Double-System. Wir haben auch Chorsolisten dabei. Wir haben innerhalb des Ensembles, dass jeder jede Rolle übernehmen kann. Wir spielen ja auch Doppelvorstellungen, weil wir eben für weniger Publikum spielen. Also versuchen wir Doppelvorstellungen möglich zu machen. Und das geht dann schon erst, wenn man bestimmte Figuren dann auch wirklich doppelt besetzt und erarbeiten das mit denen. Aber wie gesagt, das Wichtigste und Schwierigste und Anspruchsvollste der nächsten Zeit, wenn wir in den Herbst, wenn wir in den Winter kommen, ist, wie kriegen wir einen kontinuierlichen Spielbetrieb hin? Wir haben es im Sommer gesehen, wie fragil das ist, als wir unseren Sommerspielplan gemacht haben. Da war ein Lebensgefährtin eines Schauspielers bei einem privaten Treffen dabei und wir mussten dort noch sehr rigide das gesamte Ensemble in die Quarantäne schicken. Jetzt müssen wir eine neue Balance finden zwischen Safety First und The Show Must Go. Weil das ist genau das, was so ambitioniert ist. Ich kenne noch die Geschichte von meinem Vater. Der ging mit 40 Fieber ins Theater und der Intendant sagte, die Figur hat kein Fieber. The Show Must Go On, das war das absolute erste Gesetz immer im Theater. Kommt auch aus der Zeit, wo man, sag ich mal, wenn man nicht spielte, bekam man kein Geld.
Ja.
Und das ist dadurch ein ganz, ganz, sitzt in der gesamten Schauspieler, Sänger, Zunft sozusagen ganz tief in der DNA drin. Man muss spielen. Und jetzt müssen wir uns da immer selber bremsen, zu sagen, nein, wir dürfen uns nicht in Gefahr bringen und vor allem die Kolleginnen und Kollegen nicht. Okay. Und diese Balance und trotzdem Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, das ist, das wird spannend, immer wieder neu auszuloten sein und da müssen alle Sinne wach sein. Und wir können natürlich nur an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir können ja nicht da rigide vorgehen, immer wieder auch an die Selbstverantwortung appellieren, nämlich wirklich sehr diszipliniert, sehr professionell mit sich und seinem Körper umzugehen. Aber das tun die ja sowieso, weil sie das gelernt haben.
Genau. Und hat denn der Superspreader im Publikum die Chance, in der Pause seine Viren zu verteilen oder gibt es generell keine Pausen jetzt in dieser besonderen Spielzeit?
Also wir haben in der Tat, wir haben ein Stück mehr Pause, das ist die erste Staffel. Wir dürfen ja auch wieder Pausen machen. Wir haben aber, als wir die Stücke und Fassungen konzipiert haben, haben wir erstmal Längen unter 1,5 Stunden und ohne Pause sind wir angegangen. Wir haben in unserem Einlassmanagement und auch das schöne Gastro-Ticket. Das ist sowieso, damit sind wir eh ein Pilot in der Landschaft. Das heißt, du kannst dir über die Website vorher online nicht nur dein Ticket, dein Programmheft, sondern eben auch dein Pausenbuffet oder auch vor der Vorstellung dein Häppchen und dein Sekt eben bestellen. Und das wird dann hygienemäßig schön verpackt, hat eine bestimmte Stelle im Opernhaus und dann gehst du hin und dann kannst du das genießen. Okay. Also Gastro-Ticket, ganz, ganz wichtig.
Wir werden sehen und genießen, hoffentlich. Jetzt klang vorhin zweimal schon an, the show must go on, ist ein gutes Stichwort, um von der unmittelbaren Spielzeit mal ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Vieles in der politischen Landschaft wird gerade eben beerdigt. Ich nenne jetzt mal die dritte Stadtbahn am Münchner Flughafen. Einfach keine Kohle da, sagt Markus Söder. Jetzt haben wir hier in Nürnberg eine große Investition, vielleicht sogar die größte in der Geschichte des kulturellen Betriebs vor der Brust. Ich nenne jetzt mal Sanierung Opernhaus, ist da ein Eckpfeiler. Da sind viele andere Sachen dran, Neubau, Konzertsaal, Ausweichspielstätten und so weiter. Wir bewegen uns in einem ganz, ganz hohen dreistelligen Millionenbereich. Manche unken, vielleicht sogar nähern wir uns der Milliarde, weiß momentan kein Mensch, aber hat der Staatsintendant Angst, dass diese Pandemie, die ja so manches Projekt sozusagen zum Erliegen bringt, auch auf diesen Sanierungsplan irgendwelche Folgen zeitigt, oder ist es momentan noch kein Thema?
Also im Moment laufen ja die Haushaltsberatungen, aber das tangiert uns erstmal nicht. Das ist ja ein langfristiges Projekt, das sehr, sehr sorgfältig vorbereitet werden muss. Wir gemeinsam mit der Stadt Nürnberg tun auch gut daran, dass wir eben diese langfristige und intensive Vorbereitung tun, weil alle die Projekte, die nicht so gut funktioniert haben, haben einfach mit fehlender Vorbereitung zu tun gehabt. Insofern läuft alles auf der Arbeitsebene läuft weiter. Es gibt die Bauernprojektgruppe, es werden Dinge sondiert, das Haus wird weiter analysiert. Also alle die Dinge gehen weiter fort, weil Fakt ist und ganz klar ist, dieses Haus, das wir jetzt am Richard-Wagner-Platz vorfinden, das wird nicht mehr ewig so stehen bleiben können. Das ist einfach, sagen wir mal, an dem Ende seines Lebenszykluses gekommen, 1905 erbaut, sag ich mal, ein bisschen Pinsel saniert, aber da braucht es einfach etwas, damit es nicht... das braucht es einfach auch aus Sicherheitsgründen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir müssen das irgendwann angehen. Und in welchem Umfang und mit welcher Vision wir das am Ende auf die Beine kriegen können, da schütteln wir uns natürlich schon wieder neu. Und wir sind ja da nicht naiv und sagen, aber das muss jetzt einfach sein, sondern wir werden sehr, sehr genau gemeinsam mit der Stadt diese Dinge besprechen und gucken, was am Ende möglich ist. Fakt ist, es muss was getan werden. Und Fakt ist auch, wir brauchen eine Interimsspielstätte für eine längere Zeit und nicht nur für eine kurze Zeit, wo man, sag ich mal, irgendwo hingehen könnte, sondern das muss auch Hand und Fuß haben, weil das Staatstheater mit sehr, sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit großen Kollektiven wie Orchesterchor, wird für eine sehr lange Zeit nicht im Theater spielen können.
Genau. Bleibt spannend diesbezüglich. Spannend finde ich auch den Ansatz des Staatstheaters, das durchaus politisch wirkt, sich zu Wort meldet, bei Themen, wenn es um die europäische Zukunft geht. Momentan mal wieder ein großes Thema, das regelmäßig aufploppt, die Flüchtlingspolitik, Brand in der Unterkunft auf Lesbos. Das sind Sachen, die Sie ja als Intendant auch beschäftigen. Sie nehmen logischerweise Anteil als Bürger an dem Geschehen und sind manchmal auch einer, der sagt, okay, da machen wir jetzt auch mal eine Aktion. Wahrscheinlich in Corona-Zeiten schwierig, aber der Anspruch des Staatstheaters in dieser auch politischen Welt, die Corona-Debatte zeigt es auch, im Grunde sehr, sehr politisch ist momentan, der bleibt bestehen, sich da auch mit was auch immer zu Wort zu melden.
Ich glaube, gerade diese fehlende Möglichkeit im Moment, sich zur Geltung bringen zu lassen, außer dann über die medialen Formen oder digitalen Plattformen, ich würde jetzt nicht sagen, es ist der Auslöser, aber dass wir auf großen Verschwörungsdemos Dinge hören und Dinge hören von Leuten, die einem nicht so fern sind. Das sind also nicht nur Sektierer vom rechten Rand, sondern dies kommt durchaus auch aus der sogenannten Mitte heraus. Und da merkt man richtig, dass eben diese Möglichkeit über die aufklärerische Plattform, sagen wir, des Theaters, sich über Werte einer Gesellschaft zu verständigen und immer wieder sich neu zu finden, dass das einfach fehlt seit einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr fehlt uns die Möglichkeit dieser Einwirkung auf die Zivilgesellschaft, die wir sonst haben.
dann wünschen wir uns, dass diese Möglichkeiten gegeben sind, dass die Saison wirklich eine Saison wird und keine kurze Spielzeit, sondern eine möglichst lange. Ich danke ganz, ganz herzlich für den Besuch, freue mich auf die beginnende Saison am Staatstheater und würde mich auch freuen, Sie wieder hier zu begrüßen. Danke fürs Kommen.
Danke, Herr Husarek, hat mir Spaß gemacht.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.